Moin. Ja, wir sind in Sprüche. Wir gehen Schritt für Schritt durch die Bibel und haben uns gerade das Buch der Sprüche vorgeknöpft. Wir werden auch noch einige Zeit dort drin verbringen, denn wir sind erst in Sprüche 6. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr einen Tannenbaum hattet dieses Jahr. Also ich hatte einen. Das ist ja schon ein Bekenntnis hier. Genau, und so ein Tannenbaum ist ja irgendwann dann auch trocken. Meine Mutter hat sich übrigens so einen Tannenbaum gemietet dieses Jahr. Das ist aus Umweltgründen gut, weil der Baum eben im Topf bleibt. Hat es jemand hier gemacht? Finger hoch. Ja, super, genau. Nee, ist auch gar nicht schlecht. Genau, der bleibt dann so im Topf und dann wird er irgendwie, kann man ihn auspflanzen danach oder man findet irgendeinen guten Kumpel, der einen großen Garten hat und da pflanzt der den dann rein. Als meine Mutter den Baum rausgetragen hat mit einem guten Kumpel, schrie meine kleine Schwester auf einmal sehr laut auf, weil auf einmal der ganze Flur voller schwarzer kleiner Insekten war. Das waren solche amerikanischen Wanzen, die aussehen wie Zecken, Riesenzecken, so sehen die aus. Der ganze Flur war wohl angeblich voll damit. Meine kleine Schwester war da nicht so angetan, meine Mutter auch nicht. Ist auch passiert bei dir, Andreas? Nee, ne? Ah ja, okay, ja. Ja, genau. Als ich meinen Tannenbaum so abgeschmückt habe oder Laura dabei geholfen habe und den dann aus dem Fenster geworfen habe, inspiriert von dieser Werbung auf Willi und Bärbels Balkon, also Terrasse, ist kein Balkon, da fiel mir eine Geschichte ein und zwar ist es so, dass so im Mittelalter, im frühen Mittelalter, naja so mittleren Mittelalter, so um 1100 oder so, in manchen Kirchengemeinden, ich glaube auch gerade hier in Norddeutschland, so ein Brauch war, nämlich einen Tannenbaum in die Kirche zu stellen oder einen Busch. Irgend so ein grünes Ding, also irgendein Gewächs, sich in die Kirche zu stellen vorne und dann da einen gebackenen Adam und eine gebackene Eva reinzuhängen. Und ein Apfel und eine Schlange. Genau, ja, jetzt fragt man sich so, warum? Weil, interessanterweise, im 11. Jahrhundert noch der 24. Dezember der Gedenktag war für Adam und Eva. Also es war der Gedenktag an diese Versuchungsgeschichte von Adam und Eva. Und da wurde sozusagen in der Kirche auch ein Paradiesspiel aufgeführt, neben diesem Baum oder so, um sozusagen diese Geschichte zu erinnern von Adam und Eva und dem Baum und der Schlange und dem Apfel. Und dann im Laufe der Zeit, ja, ich weiß, es gibt viele Theorien dazu, wie der Tannenbaum in die Privathäuser kam, aber er kam in die Privathäuser und auch die Privathäuser haben lange Zeit noch, bis ins 19. Jahrhundert, einen gebackenen Adam, eine gebackene Eva, eine Schlange und einen Apfel aufgehängt in diesem Baum, in der Wohnstube, wenn man es sich denn leisten konnte. Ist ja auch sicherlich auch damals eine Kostenfrage gewesen. Und es kam immer mehr Süßkram dann dazu. Es blieb nicht beim Apfel, sondern die Versuchung wurde größer. Es wurde immer mehr Süßes, Buntes dazugehängt und könnt ihr auf Wikipedia nachlesen und auf anderen. Ja, also sehr witzig und daran musste ich so denken, als ich den Tannenbaum abschmückte, ich hatte es mir fest vorgenommen. Dieses Jahr will ich da eine Schlange reinhängen und einen gebackenen Adam und eine gebackene Eva. Ich habe es leider nicht hingekriegt zeitlich. Das wäre so mein Traum gewesen eigentlich für dieses Weihnachten. Es hat nicht geklappt. ja, irgendwann wurde dann dieser Gedenktag halt, also wurde das halt verlegt. Ich glaube dann, also Weihnachten wurde dann tatsächlich auch jetzt im Januar gefeiert noch, damals auch sogar hier im Norden. Und dann wurde es irgendwann, glaube ich, auf den 24. verlegt. So, bitte sprecht mich an, falls das alles falsch ist, kommt auf mich zu. Ich bin da immer offen. Ich setze gern Fake News in die Welt. Ja, ich musste an Adam und Eva denken, oder? So bei dem Baum und der Schlange und die Versuchung und so diese eine Sache, die sie nicht tun sollten, nämlich die Frucht zu essen. Dieses eine Gebot, das sie halten sollten, diese eine Weisung, das gute Gebot Gottes. Weil er sagt, wenn ihr davon esst, dann sterbt ihr. Und die beiden, und da standen ja zwei Bäume, so, ne? Stand ja nicht nur der eine Baum da. Und der Baum stand wahrscheinlich sogar wirklich genau in der Mitte vom Paradies. Aber es stand da auch noch ein anderer Baum, nämlich der Baum des Lebens. Da waren nämlich diese zwei Bäume. Und von allen anderen Bäumen durften Adam und Eva essen, nur nicht von diesem einen. Und anstatt vom Baum des Lebens zu essen, der gut war, anstatt auf Gottes Weisheit zu hören, von Gott zu lernen, was gut und böse ist, ja, lassen sie sich verführen von dieser blöden Schlange und lassen sich dazu verführen, von diesem Baum der Erkenntnis zu essen. Und die Schlange legt sie ja echt richtig krass rein und sagt so, hey, ihr könnt werden wie Gott. Das Verrückte ist ja, dass man so als Leser denkt, ihr seid doch schon wie Gott, oder? Ist euch mal aufgefallen? Ist das nicht verrückt, oder? Die beiden waren doch schon wie Gott. Sie waren nach seinem Ebenbild erschaffen. Also die Schlange sagt, hey, ihr könnt wie Gott sein. Die waren doch schon wie Gott. Sie waren Gott ähnlich. Das ist so krass, wie dumm wir uns manchmal aufs Glatteis führen lassen, mit was für dummen Dingen wir uns anlocken lassen. Wir sind doch schon Gottes Ebenbild. Worauf, ne, lassen uns dann aber irgendwie verführen, noch besser zu werden, noch toller zu werden, noch mehr Gott zu werden, selber Gott zu sein, selber gut und böse zu definieren. Das klingt auf jeden Fall auch mit in dieser Versuchung so, ne? Dass ihr bestimmt, dass ihr sagen könnt, was gut und böse ist. Dass nicht mehr Gott euch das sagt, sondern dass ihr das sagt. Gott hat es ihnen übrigens schon gesagt. Vom Baum zu essen ist schlecht. Also, manchmal denkt man ja so, ja, die beiden waren so zwei Dummerchen. Mir sagte sogar neulich einer, vielleicht war es ja sogar gut, dass sie davon gegessen haben. Sonst hätte der Mensch nie gelernt, was schlecht und gut ist. Aber ich glaube nicht, dass das... Ja, das ja, ist nicht das, glaube ich, was die Geschichte sagen will. Die Geschichte will sagen, es war ein Fehler, von diesem Baum zu essen. Es war ein Riesenfehler. Es war ein Vertrauensbruch zwischen Gott und Mensch. Und diese, ja, diese, wie soll ich sagen, diese Torheit zu denken, wir könnten definieren, was gut und böse ist. Wir Menschen würden das bestimmen können. Wir deuten das jetzt. Wir sagen jetzt, was gut und böse ist. Aufgrund unserer eigenen Erkenntnis. Und ich denke, jeden Sonntag und auch in der Woche, aber auch gerade sonntags, stellt euch vor, wir sind hier gerade im Paradies. Also klar, sind wir nicht. Es ist augenscheinlich, hier gibt es, sind das Kunstpflanzen? Ja, hier gibt es höchstens Kunstpflanzen. Nee, die sind echt. Guckt euch diese Pflanzen an. Nein, aber stellt euch vor. Und wir haben die Wahl. Wovon wollen wir essen? Wollen wir vom Baum der Erkenntnis essen? Wollen wir Gott uns lehren lassen, was gut und böse ist? Oder wollen wir selber bestimmen, was gut und böse ist und es selber definieren? Und wenn wir das Wort Gottes hören, dann müssen wir uns entscheiden. Definiere ich das? Mache ich dasselbe wie Adam und Eva? Sage ich, ich weiß es besser als du, Herr. Ich möchte das selber sagen. Oder sagen wir, Herr, ich vertraue deiner Weisheit. Ich vertraue, ja, dem, was du mich lehren möchtest. Gott ist mit Adam und Eva gewandelt. Was hat er ihnen da erzählt? Er hat sie da gelehrt. Als Gott mit Adam und Eva gewandelt ist, hat er sie gelehrt. Aber, ja, das hat nicht geklappt. Und ja, lass uns so heute auch an den Text gehen. Oder ich sag mal so, das Buch der Sprüche fordert ja auch immer heraus den Leser und sagt, hey, vertrau nicht auf deine eigene Klugheit, Digga. Ne? Iss doch nicht den Apfel. Vertrau doch auf meine Weisheit. Vertrau doch mir. Vertrau doch Gott. Ne? Sei nicht klug bei dir selber. Das ist, glaube ich, Sprüche 3. sondern vertraue auf Gott, auf seine Weisheit. Kann mir irgendjemand ein Glas Wasser bringen? Ich weiß, ein bisschen. Das wäre richtig cool. Mein Mund ist so trocken wie die Wüste. Alter, cool, danke. So, gehen wir mal in den Text, sonst wird das hier nichts mehr. Sprüche 6, und zwar Vers 24. Jörg hatte darüber geredet, dass es ja so wichtig ist, auf seine Eltern zu hören, weil die Eltern einfach einen im besten Falle guten Rat geben können und auch auf jeden Fall mehr Lebenserfahrung haben als man selber. Und das sehr hilfreich sein kann, wenn man das nutzt, wenn man diese Lebenserfahrung für sich selber nutzt als junger Mensch. Und ja, wie gut das eigentlich ist. Das legt uns Sprüche immer wieder ans Herz. Das ist eigentlich ein immer wiederkehrendes Thema, dass das Buch der Sprüche oder der, in diesem Fall der Papa, der hier zu seinem Sohn oder zu seinen Söhnen spricht, eigentlich darum ringt, um ihr Vertrauen ringt und sagt, hört doch auf mich. So, hört doch auf die Weisheit Gottes. Ich bitte euch. Er wirbt darum, ne? Das Buch der Sprüche wirbt darum und sagt, das ist so gut. Dein Leben wird so, dein Leben wird aufblühen, wenn du auf diese Weisheit, wenn du diese Weisheiten berücksichtigst, dann kann dein Leben werden wie der Garten Eden, aufblühen, die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Dann ist so, ja, dann wird dein Leben wirklich erfüllt. Und ich möchte bei Vers 24 weitermachen und Peter hatte ja auch schon Kapitel 7 gepredigt, die Verführerin ist das bei mir, die Überschrift. Verzeiht mir, dass ich aus der Neuen Genfer lese, das ist eine schlechte Angewohnheit, aber ich bin auch nicht bereit, sie mir abzugewöhnen. Und ich finde es manchmal einfach super, also für mich ist es einfach gut übersetzt und noch ein bisschen verständlicher. Ich lese mal Vers 23, Sprüche 6. Das Gebot leuchtet dir, wo immer du gehst. Und die Weisung ist ein Licht auf deinem Weg. Strenge Erziehung ist der Weg zum Leben. Und bewahrt dich vor der boshaften Frau. Hier ist sie schon wieder. Sie taucht irgendwie ein paar Mal auf. Sie ist sozusagen die Gegenspielerin zu der guten Frau, zu Frau Weisheit, die am Anfang durch die Stadt geht und auch einlädt und wirbt. Hey, du Dummkopf, werd doch weise, sagt sie. Ihr könnt alle weise werden, kommt alle mit, ihr seid alle eingeladen. Ja, der Dümmste kann weise werden, ihr müsst einfach nur mitkommen, ihr müsst einfach nur auf mich hören. Und im Gegensatz zu dieser tollen, weisen Frau haben wir ganz oft diese böse Frau auch hier, diese Verführerin, die Ehebrecherin. Und zum Schluss zum Buch der Sprüche haben wir auch noch ganz tolle haben wir auch noch Frauenbilder sozusagen. Jetzt sind wir aber hier leider nochmal in diesem Thema drin, Thema Ehebruch. Und dachte auch so, okay, jetzt nochmal eine Predigt über Ehebruch, aber es hat schon seinen Grund, dass das hier so oft drin steht. Also auch der Autor von Sprüche hat das extra gemacht, hat das extra so oft angesprochen, weil wir das wahrscheinlich als Menschen auch oft bedenken müssen oder viel darüber nachdenken müssen oder öfter mal daran erinnert werden müssen, an dieses ganze Thema. Und bewahrt dich vor der boshaften Frau, vor der Unbekannten, die dich mit schmeichlerischen Worten umgarnen möchte. Lass dich von ihrer Schönheit nicht verführen und von ihrem Augenaufschlag nicht gefangen nehmen. Denn der Lohn für eine Hure ist nicht mehr als ein Laib Brot. Aber die Frau eines anderen Mannes kann dich dein Leben kosten. Kann einer etwa unter seinem Gewand Feuer mit sich tragen, ohne sich die Kleidung zu versengen? Okay, das ist eine rhetorische Frage, nur ich verrate schon mal vorher. Kann einer etwa unter seinem Gewand Feuer mit sich tragen, ohne sich die Kleidung zu versengen? Die Antwort ist offensichtlich. Oder kann jemand über glühende Kohlen gehen, ohne sich die Füße zu verbrennen? Okay, da ist man seit diesen Motivationstrainern irgendwie nicht mehr so sicher, vielleicht schon. Wenn man rennt. Kann einer etwa unter... so ergeht es auch dem, der sich mit der Frau eines anderen einlässt. Keiner, der sie berührt, kommt ungestraft davon. Verachtet man nicht bereits einen Dieb, der nur stiehlt, um seinen Hunger zu stillen? Wird er dabei ertappt, dann muss er das Gestohlene siebenfach ersetzen. Und das kostet ihm im schlimmsten Fall seinen ganzen Besitz. Wer jedoch mit einer verheirateten Frau die Ehe bricht, hat den Verstand verloren. Wer so etwas tut, der zerstört sein Leben. Schimpf und Schande erntet er, und seine Schmach wird er nie wieder los. Denn ein eifersüchtiger Ehemann tobt vor Zorn und kennt kein Mitleid am Tag der Rache. Er nimmt keine Entschädigung an und lässt sich nicht besänftigen, wenn du ihn auch mit noch so vielen Geschenken bestichst. Soweit der Text für heute. Also nochmal eine ganz klare, krasse Warnung vor Ehebruch. Davor, diese Riesendummheit zu begehen. Vor allem den Ehebruch mit einer verheirateten Frau. Ne, davor, also in Kapitel 7 ist es auch nochmal eine verheiratete Frau. Hier geht's auch um eine verheiratete Frau. Und der Papa sagt seinen Sohn eigentlich ziemlich deutlich, das ist eigentlich wie Selbstmord, Junge. Möchtest du dein Leben verlieren? Ja, dann mach das. Aber wenn du leben möchtest, wenn du dein Leben liebst, wenn du gerne lebst, dann mach das nicht. Wenn du gerne fröhlich lebst, ohne Angst, dann mach das nicht. Es bleibt nicht ungestraft, sagt der Schreiber hier zu seinem Sohn. Ne? Und ich glaube, man muss das oft sagen, weil wir Menschen, wir glauben das nicht so schnell. Wir denken so, oder? Wenn es soweit ist, dann denkt man irgendwie doch, man kommt damit davon, oder nicht? Also, ich meine, in den Momenten, wo jemand die Ehe bricht, denkt er doch safe meistens, das kommt nicht raus. Also man denkt doch, ich schaff das, oder? Ich schaff das irgendwie zu verheimlichen, ich schaff das irgendwie unter den Teppich zu kehren. Sonst würden die meisten von uns gar nicht den Mut haben, das zu machen. Man muss schon so verrückt sein und denken, das wird schon klappen. Meine Frau und meine Geliebte wohnen 1000 Kilometer auseinander. Wie soll das denn rauskommen? Es klappt schon, es passt schon. Aber die Weisheit Gottes, die Sprüche sagen, nein, es klappt nicht. Bild dir nicht ein, red dir das nicht ein. Gib dich nicht der Illusion hin, du könntest das schaffen. Denk nicht, dass du einfach damit davonkommen wirst. Du wirst nicht damit davonkommen, ob Mann oder Frau. Wir werden nicht damit davonkommen. Und wenn uns nicht der eifersüchtige Ehemann einer Frau zusammenschlägt bis tötet, und das passiert öfter, als ihr vielleicht denkt. Man denkt ja so, oh ja, damals, ne? Ja, in diesen Kulturen, so Ehrenkulturen. Ja, aber Jörg hat mir auf jeden Fall 4 Zeitungsberichte zugeschickt, wo in jüngster Zeit eigentlich andere Menschen erstochen, erschossen, abgebrannt, also setzt ein, was ihr wollt, sich böse Dinge angetan haben, genau wegen dieser Sache, wegen Ehebruch. Es ist nämlich, ja, etwas unglaublich Verletzendes, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Und ja, die meisten von uns oder die meisten Menschen sind nicht so abgebufft, wie sie vielleicht nach außen tun. Es packt einen dann doch an. Es fasst einen dann doch richtig an innerlich. Man ist einfach dann doch so enttäuscht, so zerstört eventuell. Es bricht dann doch so viel zusammen. Und vielleicht wirklich irgendwie alles, was man hatte. Ne? Ihr kennt die Geschichte mit David und Bathseba, wo Nathan, der Prophet, kommt und sagt, hey, da war so ein armer Mann, der hatte nur so ein Schaf. Und dann kam so einer und hat das geschlachtet und dann hatte der gar nichts mehr. So, wisst ihr, was ich meine? Wenn du mit jemand die Ehe brichst, dann nimmst du vielleicht jemand anders alles, was er hatte. So wie dieser Mann von Bathseba, dieser Uria. Alles, was er hatte, war seine Frau. So, das war sein größter Schatz im Leben. Das war das sein größtes Glück war seine Frau. So, er hat sich gefreut, nach Hause zu kommen, sie zu sehen. Es war nicht sein Fernseher sein größter Schatz. Bei manchen Männern weiß man nicht so genau. Weiß man nicht mehr so. Ja, so, wenn du so ein Quiz, wenn du so ein Quiz machen würdest, so, okay. Nach 15 Jahren Ehe, du kannst dich entscheiden. Willst du diesen neuen riesigen LCD-Fernseher oder willst du deine Frau behalten? Eine Sache musst du abgeben. Man weiß es nicht. Einige ruchlose... Bei Frauen würde das schon nach 5 Jahren Ehe meistens klappen, wenn man... Aber nicht mit dem Fernseher. Vielleicht mit irgendwas anderem. Dieser, nee, du musst mir gar nichts geben, ich gebe den so ab. Ist okay, ich brauche keine Gegenleistung, das ist schon genug für mich. Nein, Spaß. Ja, manchmal geht man sich ja so auf den Keks, ne? Aber dann kommen dann doch wieder die Momente, wo Gott einem die Augen öffnet und man sieht, boah, doch, nee, der ist echt das Wertvollste, was ich habe, so. Auch wenn ich's oft nicht so sehen kann, aber doch. Doch. Doch, ich will den behalten. ja, und die Ehe, also ich weiß nicht, ob es euch genauso wie mir geht oder so, aber man fragt sich so, boah, warum ist das hier so heftig? Warum ist das so ein, warum wird hier so ein Gewese darum gemacht, um Ehebruch? Ich meine, ich schaue mir nur mal eine Netflix-Serie an. Ja, da wird also nach 5 Minuten die erste Ehe gebrochen und es bleibt nicht bei einer, oder? Also da wird eigentlich am laufenden Band irgendeine Ehe gebrochen, so ein auf den. Okay, wenn irgendwelche Leute überhaupt noch verheiratet sind. Und aber es ist doch so, oder? Also wir leben einfach in einer Gesellschaft, wo Ehebruch normaler geworden ist oder irgendwie uns gesagt wird, es ist normaler geworden oder wir das so wahrnehmen. Und es ist wahrscheinlich auch wirklich vielleicht ein bisschen normaler geworden. Denn wir Menschen sind ja auch nicht treuer geworden, sage ich jetzt mal, im Laufe der Jahrhunderte, oder? Also der Mensch hat nicht unbedingt an Treue oder an der Fähigkeit, treu zu sein, gewonnen. Sagen wir es mal so. Ich weiß auch nicht, ob wir verloren haben. Wir sind aber auf jeden Fall noch dieselben wie früher. Ich denke, wir sind immer noch dieselben wie früher, zu denen diese Sprüche geschrieben wurden. Wir sind wahrscheinlich genauso wie die Söhne, die Salomo hier anspricht. Der Mensch hat sich meiner Meinung nach nicht wirklich weiterentwickelt, er ist der Alte. Er ist ganz der Alte. Und deswegen ist er auch nicht gerade ein Ausbund an Treue. Im Gegenteil, er muss eigentlich ständig dagegen ankämpfen, gegen seine innere Untreue. Gott gegenüber, aber auch ja seinem Ehepartner gegenüber. Und sogar seinen Freunden gegenüber, oder? Auch da gibt's ja sowas wie Treue. Und Ehebruch, das merkt man halt immer wieder. Es ist halt irgendwie kein Kavaliersdelikt, so in der Bibel zumindest. Es ist halt nichts, was auf die leichte Schulter genommen wird. Sondern im Gegenteil, es wird auf die schwere Schulter genommen. Es wird hier sehr, sehr ernst genommen. Und der Vater warnt seinen Sohn sehr, sehr eindringlich davor. Mach das nicht. Und erstmal in Sprüche geht's eigentlich wirklich nur um Eigenschutz oder um den Schutz der eigenen Söhne. Man sagt, Junge, einfach nur aus deinem Selbsterhaltungstrieb als Mensch. Und die meisten haben sowas. Die meisten Menschen wollen nicht sterben, sondern leben. Und einfach nur mal ganz platt gesagt, Junge, weil du leben möchtest, ich kenne dich doch, du bist doch ein lebensfroher Mensch. Du liebst das Leben. Mach keinen Ehebruch mit einer verheirateten Frau. Einfach nur so, weil du nicht sterben willst, oder? Weil du am Leben bleiben möchtest, oder? Das ist sozusagen die niedrigste Ebene, auf der man jemanden motivieren kann, oder? Einfach nur, damit es dir gut geht, mach es nicht. Sind hier keine hehren moralischen Ziele oder Motivationen, die hier genannt werden, so von wegen, Junge, dem anderen zuliebe, weil du doch so ein großzügiger Mann bist, nimm ihm doch nicht seine Frau weg. Wie soll er sich denn fühlen, der Arme? So, das wäre ja schon ein etwas höherer, also es wäre ja schon, ja, da muss man ja schon Empathie, setzt man voraus, Empathievermögen und Einfühlungsvermögen und Mitgefühl und so, ja, stimmt eigentlich. Nee, einfach nur wegen dir selber. Weil du einfach doch selber dein Leben liebst und nicht getötet werden möchtest. Brich nicht die Ehe. Und unser Herr und Heiland hat auch ziemlich krass darüber geredet. Das denkt man vielleicht dann gar nicht, aber gut, wenn man die Bibel kennt, weiß man das. Matthäus 5, könnt ihr mal aufschlagen. Also auch Jesus hatte nicht unbedingt ein entspannteres Verhältnis zu Ehe beziehungsweise zum Ehebruch so. Er war da jetzt nicht unbedingt lockerer als Salomo. Matthäus 5, Vers 27 in der Bergpredigt ist das auf jeden Fall auch ein Thema. Spricht er das kurz an? Vers 27 von Matthäus 5. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ja, haben wir gerade gelesen. Kommt auch an anderen Stellen in der Bibel nochmal ganz klar so rüber. Auch ganz klar als Gebot an das Volk Israel. Du sollst die Ehe nicht brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichen Blicken ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Jeder, der Mathe kann, weiß, wie viel oder kann sich ausrechnen, wie viele Glieder wir haben. Mal ganz simpel gerechnet, eins davon weg. Okay, komme ich mit klar. Spaß. Nein, aber so, hey, besser du verlierst eins davon. Ist doch nur ein Auge. So. Ist doch nur ein Körperteil. Ist doch nur eine Sache, die du verlierst. Als dass du alles verlierst. So, wisst ihr, es steht viel auf dem Spiel, sagt Jesus. Es steht eine Menge auf dem Spiel. Dein Leben steht auf dem Spiel, wenn es um Ehebruch geht, wenn es um Untreue geht. Nicht nur, dass du vielleicht halbseitig gelähmt bist, nicht nur, dass du vielleicht eine Hand verlierst oder ein Auge, kann ja alles mal passieren, dass man sein Auge verliert. Ne? Kann passieren, Arbeitsunfall, Auge weg. Oder Finger weg, passiert öfter, Finger abgesägt oder sowas. Ne? Kennt jeder irgendwie einen, der einen Finger mal verloren hat. So, ja, ist nicht schön, ne? Aber gut, ich habe ja noch meine Hand und die anderen Finger so. Wisst ihr, was ich meine so? Hey, besser als wenn ich mir zwei Arme abgesägt hätte an der Kreissäge. Kann man sich, kennt ihr Gabelstaplerfahrer Klaus? Die Älteren unter uns kennen das, ja. Guckt euch mal an, wenn ihr starke Nerven habt nur. Hey, besser eine Hand weg und ich habe noch hier meine Beine und mein Rücken und alles. Meine Hand ist weg, das ist schlecht. Aber an sich, ja, ich kann noch leben, ist okay. Der Rest ist noch da. Und vor allem lebe ich noch. Ich lebe noch. Ich habe lediglich eine Hand verloren. Ich habe mir lediglich eine Hand abgehackt. Auch keine schöne Vorstellung. Und ich glaube, Jesus sagt das hier auch extra so drastisch, weil das tut weh. Es tut weh. Es tut weh, seine Untreue gehen zu lassen. Es tut weh, sich von seiner Untreue zu trennen. Es tut weh, davon loszulassen, dass man so ein untreuer Mensch ist. Und sei es nur, dass man mit den Augen, ja, dass man auf dem Weg zur Arbeit mit den Augen alle möglichen Leute abscannt und sich daran erfreut. Und sei es nur das, ja. Ne, viele von uns haben tatsächlich nie, Gott sei Dank, die Ehe wirklich gebrochen. So ganz real, mit allem drum und dran. Aber Jesus, das wisst ihr, sagt hier, ja, aber das fängt ja schon innen drin an. Schon da bist du doch ein Ehebrecher, Mann. Warum machst du denn Ehebruch? Weil du hier drin ein Ehebrecher bist. Und das soll sich verändern. Und schmeiß lieber, ne, reiß dir lieber was aus. Lass lieber was gehen. Beschneide dein Leben. Lass was los. Verzichte auf etwas. Ja, es ist ein Verzicht. Wenn man sich jeden Morgen erfreut an den schönen Hinterteilen von irgendwelchen jungen Studentinnen auf dem Weg zur Arbeit. Ja, können sich hier viele nicht vorstellen, dass es schön ist. Aber dann, und dann verzichtet man darauf bewusst und sagt, nein, ich guck da nicht mehr hin. Ich gönne mir das jetzt nicht mehr. Kennt ihr diesen Begriff Augenweide, oder? Kennt ihr? Augenweide ist ein Begriff. Denk mal über den Begriff nach. Dieser Begriff ist so schön eigentlich. Du bist eine Augenweide. Das heißt, meine Augen sind wie Ziegen oder Kühe. Die tasten deinen Körper ab und weiden, grasen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen zu plastisch, aber ne, also dich anzuschauen macht mich satt. Das befriedigt mich. Das ist ja auch schön. Meine Frau ist für mich auch eine Augenweide und das ist auch gut. Aber ich sollte meine Augen an ihr weiden und nicht an irgendwelchen anderen Frauen. Ne? Also wo lässt du deine Augen weiden? Wo ist deine Weidestelle? Lass es doch dein Ehepartner sein. Erfreu dich doch an deinen Mann, an deiner Frau. Genieß doch einander. Das haben wir doch vor ein paar Kapiteln gelesen in Sprüche. Da sagt doch der Papa auch, Junge, du hast doch eine Frau. Ja, genieß doch deine Frau. Ne? Das ist viel besser. Das ist so schön. Genieß das. Erfreu dich daran. Kultiviere das. Kultiviert euer Eheleben, euer intimes Eheleben. Und lasst es nicht einfach fallen. Gebt es nicht einfach auf. Ich weiß, manchmal kommen Probleme in die Ehe, in die Beziehung und man sagt, boah, im Bett läuft einfach gar nichts mehr. Ich traue mich auch nicht mehr noch was. Ich kann es mir auch nicht mehr vorstellen, überhaupt jemals wieder miteinander zu schlafen. Leute, das ist nicht gut. Ne? Der Herr möchte euch Mut machen, vielleicht wieder es neu zu versuchen. Denn das ist eine gute Sache. Das ist eine gute Sache und die gehört ja zur Ehe dazu. Das ist ein Segen Gottes. Das ist, gebt es nicht einfach auf so, weil ihr denkt, boah, guckt, betet dafür, schaut, wie ihr da irgendwie dran arbeiten könnt, wie ihr euch da segnen könnt in diesem Bereich. Dann seid ihr auf jeden Fall weise, denn das steht in den Sprüchen. Ja, lieber ein Krüppel sein, dieses Wort Krüppel, ich weiß, das ist eigentlich ziemlich fies, aber ich meine es nicht fies. Ich meine, lieber ein Versehrter sein, man kann auch versehrt sagen, lieber ein Versehrter sein und ins ewige Leben gehen und mit einem Bein vor Gottes Thron tanzen später und ihn anbeten, der Einbeinige. Ja, okay. Amen. Es ist wahr. Aber bleiben wir mal in dem Bild. Als kerngesund in die Hölle zu marschieren. Hallo, hier bin ich. Oh, Mist. Falsche Tür. Kommst nicht mehr raus aus der Nummer. Ja, du bist kerngesund, aber das nützt dir leider auch nichts mehr. Dann geh doch lieber als Krüppel ins ewige Leben ein. Das heißt, reiß dir doch lieber was raus hier. Verzichte doch mal lieber auf etwas. Und geh ein ins ewige Leben. Aber Stefan, ohne mein Handy fühle ich mich wie ein Krüppel. Wenn ich mein Handy nicht habe, habe ich kein WhatsApp. Wenn ich kein WhatsApp habe, weiß ich nicht, was in meiner Klasse los ist. Ich weiß nicht, was in meinem Sportverein los ist. Ich weiß nicht, was in meiner Schwimmverein los ist. Ich weiß nicht, was in meiner Kegelgruppe, Bowlinggruppe. Ich weiß halt nicht mehr, was los ist. Ja, ich weiß, mein Handy, das ist mein Schwachpunkt. Jeden Abend, wenn ich in mein Zimmer gehe, in mein Kinderzimmer und mich in mein Bett lege, dann schalte ich mein Handy ein und dann kann ich nicht anders. Ja, dann schmeiß das Scheißding weg. Gib's deinen Eltern, schließ es ein, wirf's in den Dorfteich. Ja, das tut weh, als ob du dir eine Hand abpackst. Aber dann bist du genau auf dem richtigen Weg. Es muss wehtun. Oder nein, es wird wehtun. Sagen wir so, es muss nicht wehtun, aber es wird wehtun. Es wird wehtun, treu zu sein. Treu zu sein tut weh. Aber es ist gut. Wenn wir lernen, treu zu sein, dann kostet uns das was. Es kostet uns eine Menge Spaß vielleicht, also eine Menge illegalen Spaß. Versteht ihr, was ich meine? Im Sinne Gottes. Aber wir werden, glaube ich, neuen Spaß finden. Habt keine Angst davor, diesen blöden Spaß loszulassen. Gott wird das ersetzen, Jens hat's gesagt. Gott wird das ersetzen. Und wahrscheinlich schon in diesem Leben, hier, wird Gott euch eine neue Freude geben an anderen Dingen, die nichts zu tun haben mit Ehebruch. Lasst das ruhig fahren, echt. Es ist eine schlimme Sache, weil, und das wollte ich eigentlich sagen, ja, warum eigentlich? Ja, weil die Ehe in Gottes Augen so unglaublich wertvoll ist, ganz einfach, deswegen. So Ehebruch, darin ist das Wort brechen. Und jeder, der das vielleicht schon mal erlebt hat, und da sind ja vielleicht einige unter uns, die schon mal die Ehe gebrochen haben, mit den Augen sicherlich ganz, ganz viele, oder im Herzen, aber auch vielleicht schon mal real erlebt haben, enttäuscht wurden, verletzt wurden durch Ehebruch. Und ihr wisst, das ist wirklich Zerbruch. Da geht wirklich was in die Brüche. Das ist, als ob was Empfindliches auf den Boden fällt und zerbricht in tausend Stücke. Und unsere Ehen, unsere Beziehung als Mann und Frau, unser Bund, der ist zerbrechlich. Das ist eine ganz zerbrechliche Sache und man kann den ganz einfach brechen. Also es ist ja auch super einfach, eine Ming-Vase, nicht, dass ich jemals eine echte gesehen hätte, aber in Filmen, immer cool, so Filme, wo dann irgend so ein Hund gegen so eine Vase springt oder ein Kind so einen Ball dagegen kickt oder so. Man kann sich einfach so sofort da reinversetzen in das Gefühl, was das Kind jetzt hat. So eine Ming-Vase ist unglaublich schön und wertvoll, aber ich denke manchmal so, die wertvollsten und schönsten Dinge im Leben sind auch die zerbrechlichsten und empfindlichsten Dinge. Also die kann man am allerschnellsten eigentlich wieder kaputt brechen, runterschmeißen. Man muss nur einmal drauftreten, aus Versehen, und schon, ja, ist das Schöne wieder weg. Oder ist es zerstört, oder es kriegt Risse, ein Knacks. Vielleicht hat deine Ehe einen Knacks. Vielleicht ist sie noch nicht zerbrochen, aber es gibt Risse. Dann bete dafür, Herr, wie können wir diese Risse, Herr, bitte, oder, nee, wir können es wahrscheinlich gar nicht. Höchstens mit Gottes Hilfe, aber Herr, du, bitte du, mach diese Risse wieder heile. Herr, kitte diese Risse, denn deine Ehe, ja, selbst wenn sie schon 1000 Risse hat, sie ist trotzdem noch wert, sie ist es wert, gehütet zu werden und nicht einfach runtergeschmissen zu werden. Es gibt ja so diesen Punkt, da denkst du, ist es das noch wert? Ist das meine Ehe noch wert, dass ich mir jetzt noch Mühe gebe? Soll ich mich jetzt noch mal reinhängen oder soll ich die Vase runterkicken? Soll ich es beenden? Es ist doch eh alles voller Risse. Es ist doch eh nicht mehr, ja, das, was es mal war. Dann möchte ich euch ermutigen, dass ihr das Erstere tut. Dass ihr die Ehe behaltet und nicht runterkickt. Dass ihr den Mut dazu findet, mit Gottes Hilfe zu sagen, ich möchte es versuchen, mit dir, Herr, nochmal versuchen. Und ich habe schon 100-mal versucht und wir haben schon 100-mal versucht. Aber Herr, irgendwann muss es doch mit dir klappen, Herr. Irgendwann, Herr, musst du uns doch fähig machen dazu, dass musst du mich fähig machen, ein guter Mann zu sein und meine Frau eine gute Frau zu sein. Und dass wir uns wieder, ja, dass wir uns wieder lieben. Die Ehe ist für Gott sehr, sehr wertvoll. Es ist, da muss man einfach mal Genesis lesen. Wir haben ja schon über Adam und Eva gesprochen. Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. So. Das ist sozusagen die Urform des Menschen, Mann und Frau. Er schuf sie zusammen als Mann und Frau. Und man merkt einfach in Genesis, was da Großes vor sich geht. Wenn ihr so wollt, alles drumherum ist einfach nur für den Menschen geschaffen worden. Das ganze Land, die ganzen Tiere. Es läuft alles auf den Menschen hinaus. Es ist alles letztendlich, um den Menschen zu segnen. Damit der Mensch einen wundervollen Garten hat, voller Tiere, voller Bäume, voller Pflanzen, in dem er dann leben kann und sich vermehren kann. Wisst ihr, die Ehe ist auch der Ort, wo wir Leben produzieren, als Menschen. Es ist der Ort, wo wir Leben entstehen lassen können. Und Gott ist ein Gott des Lebens. Gott ist ein Gott, der es liebt, Leben zu erschaffen. Und der es hasst, der den Tod hasst. Er hasst den Tod abgrundtief. Und irgendwann wird er sogar den Tod zerstören. Gott liebt das Leben. Und deswegen hat er uns kleine Erdlinge, denn das heißt ja Adam, ist dasselbe Wort wie Erde, hat er uns kleine Erdklöße gemacht, uns Erdklumpen, nach seinem Ebenbild, damit wir auch Lebensspender sein können. Ich kann alleine kein Leben produzieren, ich kann auch nicht mit einem anderen Mann Leben produzieren, aber ich kann mit einer Frau Leben produzieren. Und eine Frau kann mit einem Mann Leben produzieren. Das ist sozusagen der Urkern der Menschlichkeit, ist Mann und Frau zusammen. Das ist die Urzelle des Menschseins. Und dann sollten sie die ganze Erde mit kleinen süßen Babys ausfüllen. Okay, die waren dann überhaupt nicht süß. Die haben sich dann die ganze Zeit umgebracht und so. Und dann kam die Flut. Aber der eigentliche Plan war ja viel besser. Und ich glaube, Gott hat einen unglaublichen, er misst dem einfach einen unglaublichen Wert bei. Und deswegen ist Gott auch so unglaublich, wisst ihr, wenn wir Gottes Ebenbild sein wollen, wisst ihr, Gott ist treu, oder? Ist Gott treu? Amen? Amen. Sind wir seine Ebenbilder? Ja. Wir sind keine guten Ebenbilder, oft. Aber Ebenbild Gottes zu sein, heißt auch treu zu sein. Unser Gott ist treu, dann sollen auch wir treu sein. Und unser Gott ist kein Ehebrecher. Unser Gott ist niemand, der den Bund, den er einmal geschlossen hat, jemals auflösen wird. Unser Gott ist treu. Und deswegen ruft er uns auch zur Treue. Geschwister, das ist echt keine kleine Sache. Und zum Schluss, es ist erst 12 Uhr, aber ich mache schon Schluss, Wahnsinn. Aber gut, wenn ein Prediger sagt zum Schluss, dann geht's eh noch eine halbe Stunde. Also wisst ihr ja alle, zumindest in dieser Gemeinde. Offenbarung 18 könnt ihr mal aufschlagen. Offenbarung Kapitel 18. Glaub mir, ihr wisst, also ich weiß, wovon ich rede, okay? Ich rede nicht so, ich sag nicht hier so, ihr seid die Ehebrecher und ich bin der Prediger. Ich bin auch ein Ehebrecher. Ich habe das auch gemacht. Mindestens mit meinen Augen. Zum Glück nur mit meinen Augen. Gott sei Dank, Gott hat mich bewahrt, ohne Witz, vor so richtigen Ehebruch im Sinne von körperlich. Aber denk nicht, dass ich hier wie jemand rede, der nicht weiß, wie das ist. Ne, wenn die Frau schlafen geht und man sich vielleicht dann nochmal was anguckt, was nicht so gut ist, was Untreue ist, wo man die Ehe bricht. Die Frau liegt nur ein Zimmer weiter im Bettchen. Ne, man fühlt sich selber eigentlich so scheiße dabei als Kerl, aber man denkt sich so, jetzt noch so ein ehebrecherisches Leckerli, das gönne ich mir jetzt nochmal so zum Abschluss des Tages, breche ich nochmal meine Ehe kurz ein bisschen. So, wenn man sich das so sagt, klingt es echt richtig schlimm. Und es ist auch schlimm. Aber wir reden uns das dann so ein bisschen schön, so ja, ein bisschen Entspannung, ein bisschen relaxen, oder? Nee, überhaupt nicht. Ist nicht gut. Dürfen wir echt, also, und ich sag das, ich erzähle das jetzt gerade, weil ich weiß, es tut erstmal weh, wenn Gott dann einen zur Buße ruft und man das dann fahren lässt. Man sagt, das muss aus meinem Leben verschwinden, ich möchte das abschneiden. Ja, wenn man richtig tief drin ist, tut das ein bisschen weh. Oder ziemlich weh. So, das hat man sich schon so richtig angewöhnt, diesen Ehebruch am Abend. Wisst ihr, was ich meine? Nochmal kurz so einen kleinen Porno gucken, tut ja nicht weh. Ne? Aber es tut weh, damit aufzuhören. Eventuell. Es tut. Leute, ich kenne Leute, die kämpfen richtig hart damit. Und es tut denen richtig weh. Dieser Kampf. Also es ist ein bisschen, als ob man sich ein Auge ausreißt. Aber es ist gut. Es ist gut, wenn ihr dagegen kämpft. Das ist gut. Macht weiter. Kämpft weiter. Gebt nicht auf. Gebt nicht auf. Ihr habt euch das Auge vielleicht schon zur Hälfte rausgerissen und ihr denkt so, oh nee, ich glaube, ich steck's wieder rein. Wisst ihr, was ich meine? So, ich zieh's nicht durch. Ne, ich kann's nicht durchziehen bis zum Ende. Aber es lohnt sich, es durchzuziehen. Es lohnt sich. Tut es, Männer und Frauen. Ich weiß, ihr Frauen habt auch Probleme damit. Offenbarung 18, Vers 1. Das fand ich so krass, weil keine Ahnung. Sage ich jetzt gleich danach, warum ich es krass fand. Danach sah ich einen Engel, der vom Himmel herabkam. Er war mit großer Vollmacht ausgestattet und die Erde wurde vom Glanz seiner Herrlichkeit erleuchtet. Mit gewaltiger Stimme rief er, sie ist gefallen. Gefallen ist die mächtige Stadt Babylon. Sie ist zu einer Behausung der Dämonen geworden, zum Tummelplatz von bösen Geistern aller Art, zum Nistplatz aller unreinen Vögel und zum Schlupfwinkel für alles unreine und abscheuerregende Getier. Denn alle Völker haben vom Wein ihrer Unmoral, oder bei euch steht vielleicht Unzucht, haben vom Wein ihrer Unmoral getrunken, oder Hurerei steht vielleicht bei euch, und damit den furchtbaren Zorn Gottes über sich gebracht. Die Mächtigen der ganzen Erde waren ihre Liebhaber. Und die maßlose Verschwendungssucht dieser Hure brachte dem Handel einen solchen Aufschwung, Handelsaufschwung, ist schön, dass die Geschäftsleute in aller Welt dadurch reich wurden. Dann hörte ich, wie aus dem Himmel eine andere Stimme rief. Mein Volk, geh hinaus aus Babylon, verlass die Stadt, damit du nicht in ihre Sünde verstrickt wirst und damit die Plagen, die über sie hereinbrechen, nicht auch dich treffen. Denn ihre Sünden haben sich aufgetürmt bis an den Himmel. Und jetzt zieht Gott sie für alles Unrecht, das sie begangen hat, zur Verantwortung. Geschwister, ich glaube, heute Morgen ruft uns Gott noch einmal, ein weiteres Mal. Peter hat uns schon gerufen, vor 2 Wochen, glaube ich. Jetzt ruft Gott euch noch einmal und mich auch und uns alle. Tretet heraus aus Babylon. Lasst uns aus Babylon heraustreten. Aus diesem ganzen ehebrecherischen Zeug. Lasst uns anders sein. Lasst uns heilig leben. Lasst uns das hinter uns lassen. Lasst uns das aufgeben. Lasst uns das loslassen. Wir müssen da raustreten. Wir müssen da anders sein als die üblichen Bewohner von Babylon. Wisst ihr, 25% aller Anfragen im Internet drehen sich um Pornografie. 25% aller Dinge, die Leute bei Google eingeben, haben was mit Porno zu tun. Weltweit. Wusstet ihr, dass wir Deutschen die Weltmeister sind im Pornos gucken? Ja. Wir sind nicht Fußballweltmeister. Das wäre schön. Ich weiß nicht mal, ob wir Handballweltmeister sind, obwohl Burgdorf mitspielt. Burgdorf ist sehr gut im Handball. Aber wir sind Weltmeister im Pornos online gucken. Ja! Super. Also, ein schöner Rekord, oder? Das ist die Gesellschaft, in der wir leben. Jesus hat mal gesagt, ein ehebrecherisches und böses Geschlecht verlangt ein Zeichen. Ich glaube, er könnte hier genau dasselbe sagen in unserer Stadt. Wir sind eine ehebrecherische Generation, ein ehebrecherisches Geschlecht. Wir leben unter Ehebrechern, unsere Eltern waren Ehebrecher und wir selber waren oder sind auch Ehebrecher. Und Gott will uns da herausrufen und zur Treue rufen. Er will uns umgestalten in sein Ebenbild, dass wir lernen, treu zu sein einander. 12,6 Millionen Euro am Tag werden mit Pornos umgesetzt, nur online. Nur online, noch nicht mal Bordelle und Prostitution und so dazugerechnet. Das ist nur Online-Pornografie. Und ein Großteil davon in Deutschland mit uns. Und jeder hier im Raum kann ja mal nachdenken, ob er dabei mithilft, diese Industrie am Leben zu erhalten, mit seinem eigenen Konsum. Wir müssen da echt raus. Wir müssen raus aus diesem Babylon. Das ist nicht unsere Heimat, das ist nicht unser Zuhause. Da sollten wir nicht, wir sollten dieser Maschine kein Geld in den Rachen schmeißen, als Gläubiger. Lass uns da raustreten. 5 Milliarden Dollar pro Jahr werden da umgesetzt. 5 Milliarden Dollar, das ist eine Menge Geld. Witzig, oder? Bei Babylon hier in dem Text in Offenbarung geht's auch um Geld und um Unmoral. Und okay, das war schon immer, gehörte immer zusammen, oder? Schon immer. Aber es ist krass. Hat mich nochmal, also ich wusste das, dass es viel ist, aber es ist schon echt eine Menge. Nochmal 2 Stellen zum Schluss. Hebräer 13, Vers 4. Die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt. Denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Oder Neue Genfer Übersetzung, die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Und ganz ehrlich, Leute, wenn wir Christen nicht die Ehe in Ehren halten, wer sonst auf der Welt? Oder? Die Muslime? Okay, ja, sie machen uns vielleicht Konkurrenz. Nein, aber hey, wenn jemand die Ehe wirklich so, wie Gott sie sich vorgestellt hat, so wie Gott sie sich wünscht, ein Mann und eine Frau, die einander lieben und achten und ehren, die füreinander da sind, die sich einander hingeben und einander treu sind. Wenn das einer auf dieser Welt in Ehren halten sollte, dann sind wir das. Und ich glaube, wir sind ganz schön am Ablosen, was diese Sache angeht. Und ich glaube, wir sollten uns wirklich von Gott neu herausfordern lassen, dass wir diejenigen sind. Ist es nicht traurig, wenn in meiner Firma einer arbeitet, der die Ehe mehr in Ehren hält als ich? Der kennt nicht mal Jesus, der kennt nicht mal Gott, der weiß nicht mal, dass die Ehe von Gott gestiftet ist. Und der schafft es irgendwie, seine Ehe zu leben. Er ist glücklich, seine Frau ist glücklich. Und ich denke so an mich. Oh, ja, und meine Ehe. Oh. Hey, lass uns mit Gottes Hilfe. Und ich weiß, das kriegen wir aus eigener Kraft nicht hin. So, ohne den Heiligen Geist, ohne dass er uns erfüllt, wird das nichts. Ist schon klar. Aber mit ihm können wir alles tun, oder? Das hat doch Jesus gesagt. Mit ihm können wir alles tun. Wir können große Dinge tun. Und es ist eine große Sache, wenn eine Ehe funktioniert, wenn sie fruchtbar ist, wenn sie lebendig ist, wenn sich beide wohlfühlen in dieser Beziehung und sie genießen können. Lass es uns wenigstens versuchen. Lass uns nicht aufgeben und lass uns Gott bitten, Herr, mach mich treu. Mach mich zu einem treuen Menschen. Amen. Ja. Ja. Ja, lass uns aufstehen und beten. Und ihr könnt auch kurz einmal nochmal beten, wenn ihr wollt, laut. Ja, lass uns eine kurze Gebetsgemeinschaft haben. Wir sind sehr gut in der Zeit, also. Ja, Herr, so wollen wir uns nicht, ja, zufrieden geben mit dem Zustand, in dem wir uns befinden, Jesus. Und du siehst hier jetzt jeden Einzelnen, Herr, der, ja, irgendwo in einem Zustand der Ehe, des Ehebruch irgendwie lebt, Herr. Ob es ganz real eine Affäre ist, ob es, einfach nur mit den Augen ist oder im Herzen ist, dass er sich vorstellt, wie es wäre, jemand anders zu haben und mit jemand anders zusammen zu sein. Herr, ich bete einfach, Herr, für uns alle, Herr, für unsere Schwachheiten, Jesus. Wie schon gebetet, Herr, reinige uns, vergib uns, Herr. Ja, wir müssen bekennen, wir sind furchtbar in dieser Hinsicht. Aber mit dir und erfüllt mit dir, Herr, ja, geht es vorwärts und aufwärts und können wir, ja, darüber hinaus wachsen, Jesus, und können Treue lernen. Wir können lernen, ja, treu zu sein, Herr, gute Männer und Frauen zu sein, füreinander, für unsere Partner, Jesus, und auch die, die noch nicht verheiratet sind, Herr. Du möchtest uns anleiten, du möchtest uns formen, Jesus. Und ich danke dir, dass du uns manchmal auch zerbrichst, Herr, bevor du uns wieder neu formst. Und ja, ich preise dich einfach, Jesus, für deine Gnade, dein Langmut mit uns, Herr. Das kann hier bestimmt jeder sagen, der hier heute Morgen ist, dass du langmütig bist, dass du treu bist über lange, lange Zeit, Herr, mit uns. Aber ich bitte dich auch für jeden, der da jetzt noch drin ist, Herr, gib ihm die Kraft, aufzuhören, auszusteigen. Ja, gib die Kraft für Änderung, Jesus. Ändere du unsere Herzen, ändere unsere Gesinnung, Jesus. Gib uns andere Gedanken, Herr, da wo wir vielleicht den halben Tag über Ehebruch nachdenken, vielleicht mit einer bestimmten Person. Herr, ja, nimm unsere Gedanken, reinige sie, Jesus. Ja, setzt unsere Gedanken auf die richtigen Dinge her, dass wir an gute Dinge denken, dass wir darüber nachdenken, wie wir vielleicht unserem Ehepartner segnen können, anstatt darüber nachzudenken, wie wir vor ihm fliehen können oder ja, mit jemand anderem zusammen sein können. Jesus, bitte verändere echt unser Denken, unsere Herzen, Jesus. Danke, ja, dass wir alle eine Hoffnung haben, egal wie tief hier irgendjemand darin steckt. Es gibt Hoffnung durch dich, nur durch dich, Jesus. Es bist nur du und dein Heiliger Geist und ja, deine Kraft zur Veränderung und zur Erneuerung, Herr. Wie Vanja gebetet hast, du bist der Auferstandene. Und selbst wenn wir am Boden liegen in manchen Dingen in unserem Leben, kannst du uns neues Leben einhauchen und uns auferstehen lassen zu einem neuen Leben in Treue und in Liebe, Jesus. Amen.